Moin, mein Name ist Mike Busch, ich bin Chief Operating Officer bei Revolk, einer Amazon-Dienstleistungsagentur und seit über 15 Jahren im E-Commerce unterwegs. Davon 10 Jahre beschäftige ich mich mittlerweile mit Amazon, mit dem Vertrieb von Produkten auf Amazon. Und heute spreche ich mit Mario über die verschiedenen Amazon-Modelle und welche Konsequenz es für Vendor, Seller und Hybrid-Modelle gibt und warum man heute als Vendor die Wechselstrategie auf den Plan legen sollte. Viel Spaß bei der Folge.
OMT.
Amazon ist kein Vertriebskanal, der einfach nur davon lebt, Ware von A nach B zu schieben, sondern Amazon ist viel mehr ein Marketingkanal als ein Vertriebskanal. Und das heißt, ein Amazon-Kanal ist mit Investitionen behaftet, die ich tätigen muss, um erfolgreich auf der Plattform zu sein. Ich kann nicht mit 0 Euro hingehen und sagen, hier ist mein Produkt, lieber Kunde, kauf das. Das wird niemals, nie funktionieren.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Mike, schön, dass du da bist. Mike, ich erinnere mich dumpf an deinen Vortrag beim Summit und wir besprechen ja heute genau das Thema. Ich glaube, ein wesentlicher ein Satz, den du am Anfang gesagt hast, war, Amazon wächst weiter. Okay, wenn man ein bisschen Amazon verfolgt, sieht man das natürlich auch, kommt immer mehr dazu. Jetzt auch außerhalb von Retail passiert ja auch noch ein bisschen was. Lass uns aber mal bei dem Teil bleiben, also bei der Plattform Amazon. Amazon wächst weiter, gleichzeitig sinkt aber das klassische Retail beziehungsweise der Vendor-Anteil. Warum ist das aus deiner Sicht ein strukturelles Warnsignal für Hersteller?
Also wir erleben zurzeit die stärksten Wachstumsquartale von Amazon, das ist richtig. Amazon geht so gut wie noch lange nicht. Zeitgleich werden natürlich auch große Investitionsvolumen getätigt. Aber was wir vor allem in den, ja, wie du schon gesagt hast, in den Retail- bzw. Plattformumsätzen des Marktplatzes sehen, ist, dass der Vendor respektive, wie du es gerade genannt hast, der Retail-Anteil ja stagniert beziehungsweise stufenweise immer weiter runtergeht. Vor 6-7 Jahren lag der bei knapp über 60%. Heute sprechen wir im Schnitt auf ein Jahr von unter 40%. Warum? Amazon sortiert halt die Vendoren aus. Ne? Sie arbeiten nur noch mit AAA-Marken im Vendor-Bereich zusammen. Du kannst selber dich nicht mehr so einfach einladen lassen. Und das ist eben auch dieses, ja, ich würde mal sagen, Warnsignal. Ne? Amazon streicht unheimlich viele Stellen, gerade auch in der Betreuung von Vendoren, setzt da eher auf internationale Teams. Das heißt, du hast weniger Erreichbarkeit als Vendor, du hast weniger Möglichkeiten, eben einen dedizierten Ansprechpartner, einen vernünftigen, würde ich das mal nennen, der nicht eben nur nach einem Schema arbeitet, zu bekommen. Und sie kaufen halt eben deutlich weniger am Markt selber ein, weil sie ihr Risiko reduzieren wollen. Wenn du da nur wartest und nichts machst, verlierst du halt auf lange Sicht. Ne? Du hast weniger Kontrolle, die du sowieso im Vendor nicht hast. Und wer da nichts macht, der verliert halt eben in anderen, ja, Vertriebsmöglichkeiten, auf die wir gleich kommen, an Boden gegenüber anderen Wettbewerbern, die halt deutlich besser unterwegs sind.
Ich habe, also meine komplette berufliche Erfahrung zum Thema Amazon ist, dass ich dort maximal Büroartikel für unser Büro bestelle. Das heißt, ich bin jetzt wirklich kein Experte für das ganze Thema Amazon Marketing und drumherum. Das ist alles, was ich darüber weiß, weiß ich eigentlich aus den wenigen Vorträgen, die ich moderiert habe oder jetzt beim Summit gehört habe. Ich würde sagen, das betrifft auch ein paar unserer Hörer. Ja, also jeder hat irgendwie, gerade die, die jetzt vielleicht auch im E-Commerce ein bisschen bewandert sind, die können mit vielen Ausdrücken was anfangen. Was ist ein Vendor? Ja, also ich weiß es jetzt zum Glück, aber mir geht es darum, dass der ein oder andere vielleicht mal versteht, von was wir hier genau auch reden.
Mit Amazon kannst du in zwei Arten Geschäfte betreiben. Das ist einmal das sogenannte Vendor-Modell, das ist eben der Retail-Anteil, ganz klassische B2B-Vertriebspartnerschaft. Du als Händler hast einen Rahmenvertrag mit Amazon, der kann individuell oder der wird auch individuell verhandelt. Da gibt es unterschiedliche Konditionen, WKZ, Retourengebühren, Retourendauern etc. pp., die ich als Händler mit Amazon abschließen kann. Und dann bestellt Amazon Ware bei mir, die schicke ich zu Amazon und damit ist die Geschäftsbeziehung erledigt. Den Rest macht dann alles Amazon, also die Ware auf der Plattform anbieten, an den Kunden versenden. Ich als Vendor habe aber zusätzlich noch die Möglichkeit, eben Werbung zu schalten. Ich muss auch Werbung schalten, weil Amazon das in diesem Konstrukt auch nicht für mich tut. Und ich muss dafür Sorge tragen, dass meine Brand ordentlich positioniert ist, dass meine Produktbilder ordentlich sehen, dass meine Texte ordentlich aussehen. Dazu gibt es eben noch dieses Marktplatzmodell, das sogenannte Seller-Modell. Da bin ich in Amazon, ja, ich würde das nennen, in einer Art Marketing-Vertragspartnerschaft. Amazon stellt mir die Plattform und den Traffic und ich als Seller kann mich dort selber registrieren, setze meinen Account auf, kann meine Artikel listen, schalte Werbung, wie der Vendor auch. muss natürlich auch Produktbilder hochladen, Produkttexte und bin dann aber für den weiteren Verkauf der Produkte an den Kunden verantwortlich. Amazon reguliert zwar die Zahlung über die Plattform, aber ich als Seller muss dafür Sorge tragen, dass das Produkt am Ende auch am Kunden ankommt. Dafür kann ich Logistikmöglichkeiten von Amazon benutzen. Das kennst du, Fulfillment bei Amazon, das Prime-Logo, quasi heute bestellt, heute Abend geliefert, oder ich kann es eben halt auch selber versenden als Händler. Das sind so die zwei großen Modelle. Da gibt's dann eben auch gerade auf der Vendor-Seite nochmal Abstufungen, ob ich mir einen Partner suche dafür oder ähnliches.
Wie entscheide ich das für mich? Welches Modell für mich das Richtige ist?
Ja, zum einen aufgrund der Größe und der Bekanntheit, würde ich mal sagen. Der Vendor hat natürlich Vorteile, was die Menge, die Amazon abnimmt, betrifft, weil ich eben nicht erst im Seller darauf hoffe, dass mein Produkt sichtbarer wird und dann entsprechend gekauft wird. Aber auch das, was ich am Anfang gesagt habe, heute ist es leider nicht mehr so, dass ich zu Amazon gehen kann. Ich wähle dort eine Telefonnummer und sage, hallo, ich möchte gerne Vendor werden. Ne? Vendor passiert heute zu 99% auf Einladung seitens Amazon. Die kontaktieren dich. Die screen halt die Marken, die auf der Plattform verkaufen, wo sie sagen, okay, das ist jetzt irgendwie eine relevante Marke, die wollen wir im Vendor-Programm haben und dann wirst du angesprochen. Heute, wie im Verhältnis zu vor ein paar Jahren, ist eigentlich der Weg, ich starte immer als Seller, weil der Eingang zum Vendor ist halt nicht mehr so einfach zu bekommen.
Ja, okay. Und wenn du dann gute Ergebnisse hast, dann kommen die in der Regel auf dich zu.
Ja, oft ist es eben auch so, dass Amazon entscheidet, Produkte aufzunehmen, wo sie wissen, dass sie im Vendor damit kein Geld verdienen, aber die Marke auf der Plattform haben wollen. Ne? Gutes Beispiel sind diese ganzen ja günstigen Produkte aus dem Supermarkt, wo der Kunde weiß, dass oder wo Amazon weiß, dass der Kunde das kauft. Ne? Der Gedanke von Amazon ist dahinter, ich mache jetzt einen Warenkorb auf der Plattform voll und stolper dann über meinen Einkaufszettel und ich sage, ach, ich brauche noch eine Tafel Schokolade. Dann will ich als Konsument ja nicht 12-mal diese Tafel Schokolade kaufen, damit sich das für einen Seller lohnt, mit seinen ganzen Kosten, die er hinten dran hängt, sondern ich will eine Tafel Schokolade für 1,50 € kaufen. Und da sagt Amazon dann schon, diese Marken brauche ich auf der Plattform und wenn die das logistisch nicht darstellen kann, niemand kann eine Tafel Schokolade für 1 € durch Deutschland schicken. Ja? Dann spricht Amazon dich an. Ja. Ja, okay.
Was sind denn typische Denkfehler, wenn sich Unternehmen damit beschäftigen, ob sie jetzt Vendor, Seller, gut, nochmal, sie können es ja, hast ja schon gesagt, vielleicht jetzt gar nicht mehr so selbst entscheiden, aber sagen wir mal, es ist ein großes Unternehmen, sie haben diese Möglichkeit, sie müssen ja nicht Ja sagen, nehme ich mal an. Was sind denn so die typischen Denkfehler deiner Meinung nach, wenn ich in so einer Situation bin?
Also losgelöst von der Entscheidung, Vendor oder Seller, ist der größte Denkfehler immer, Amazon läuft ganz von alleine. Ja, so. Vor allem, wenn ich in einem Vendor-Geschäft mit Amazon bin, ihn zu behandeln als meinen klassischen Distributionspartner. So nach dem Fire-and-Forget-Motto. Ne? Ich stelle Amazon zwei Paletten Ware, die sie bestellt haben, auf den Hof und dann sollen die damit machen, was sie wollen. Das ist meiner Meinung nach der größte Denkfehler, weil Amazon ist nicht einfach nur ein Distributionspartner oder eine Plattform, wo meine Produkte verkauft werden, sondern es ist das Fenster meiner Marke, würde ich das mal nennen. Ne? Amazon ist und bleibt der größte E-Commerce-Kanal in Europa, respektive in Deutschland. Weltweit gemessen ist der deutsche Amazon-Markt der zweitgrößte hinter den USA. Zwischen den USA und Deutschland liegen dann aber nochmal Faktor 10, die USA größer sind. Aber nichtsdestotrotz hat Deutschland für Amazon eine große Relevanz. Wir haben einen sehr hohen Wettbewerbsdruck in Deutschland, was nicht nur E-Commerce, sondern auch den klassischen Handel angeht. Wir haben da heute Morgen gerade erst drüber gesprochen. In einem Radius von 800 Metern kann jeder Deutsche im Durchschnitt irgendwo einkaufen gehen und Dinge konsumieren. Und das ist für Händler eben, ja, kein Denkfehler, sondern eher das Gefährliche daran. Ne? Wenn ich einfach sage, ich stelle dir die Sachen dahin, ich kümmere mich nicht weiter um meinen Markenauftritt, dann komme ich als Kunde auf die Plattform, die Produkte sind nicht gepflegt, vielleicht sind sie auch gar nicht verfügbar, weil das Thema Amazon wird nur stiefmütterlich behandelt im eigenen Unternehmen. Früher hat man immer gesagt, das macht der Jüngste, weil der macht das mit dem Marketing, der kann dann auch das Amazon machen. Und dann laufe ich Gefahr, dass der Kunde halt abspringt und sich für ja eine besser positionierte Marke interessiert, weil mehr Produktinformationen zur Verfügung sind. Es ist vielleicht nicht nur dieses typische Katalogproduktbild hochgeladen, sondern eben 7 Bilder, die mir auch das Produkt erklären. Und das ist auch so ein bisschen losgelöst vom Vendor und Seller, weil beide Modelle eben diese Herausforderungen mit sich bringen.
Hättest du eine Präferenz, wenn du entscheiden könntest?
Ja, ich will nicht sagen, dass Vendor schlecht ist, Aber der Seller hat halt mehr Kontrollmechanismen für eine Marke auf der Plattform. Weil wenn ich im Vendor arbeite, dann ist mein größtes Problem die Preishoheit meiner Artikel. Weil Amazon nimmt dir das zwar zu einem bestimmten EK ab und es werden auch marktübliche Verkaufspreise besprochen und festgehalten. Aber Amazon kann morgen entscheiden, ja, ich ziehe den Artikel jetzt um 20 Euro runter. Und Amazon interessiert nicht, wie das Verhältnis des Artikels in dieser Produktkategorie zum Wettbewerb steht, sondern Amazon macht ganz oft so Mischkalkulationen, dass sie sagen, okay, den Artikel verkaufe ich jetzt für 30 Euro minus, das hole ich mir über eine andere Produktkategorie wieder rein. Ja, also ich habe einen ganz großen Kontrollverlust, was das Pricing angeht und damit auch die Wertigkeit meiner Marke. Beispiel, also ich bin jetzt eine sportive Radbekleidungsmarke und meine Shorts, meine Fahrradhosen, die ich verkaufe, kosten im Markt immer so um die 150 bis 200 Euro. Es symbolisiert in der sportiven Gruppe gleich, ja, schon ein bisschen wertiger, ist ein mittleres Preissegment und Amazon entscheidet morgen, die Hosen für 90 Euro rauszuhauen in der aktuellen Kollektion und du als Vendor kannst damit dagegen nichts unternehmen. Du hast keine Möglichkeiten, Amazon dazu zu bewegen, hey, du zerstörst mir hier gerade meine aktuelle Kollektion. Das ist im Seller natürlich komplett anders. Ich kann meine Verkaufspreise festlegen. Ich kann festlegen, welche Produkte ich ins Sortiment mit aufnehme. Das ist so der nächste Punkt, den wir dort haben. Amazon bestellt nicht einfach, ich liste einen Artikel und muss hoffen, dass Amazon den Artikel bestellt. Das sehen wir ganz oft bei Adventskalendern zum Beispiel. Ja, so das zweitgrößte Umsatzgeschäft auf der Plattform. Dann entscheidet Amazon im Vendor, den bestelle ich heute dieses Jahr nicht. Ich möchte den gar nicht in meinem Sortiment als Vendor haben. Diese Möglichkeiten habe ich im Seller alle selber zu gestalten.
Gibt es Unternehmen für dich, für die das Vendor-Modell dann trotzdem sinnvoll sein kann?
Ja, alles das, was wir eben schon angesprochen, niedrigpreisig ist. Wenn die einen Vendor-Zugang haben, dann sollten sie den auf jeden Fall behalten, weil niemand kann einen Euro, einen 2 oder auch einen 3-Euro-Artikel besser in Haushalte versenden als Amazon, weil sie eben damit Mischkalkulationen arbeiten. Ne? Also im Seller ist es halt einfach aufgrund dessen, dass der Minimum-Logistikpreis bei 2,50, 3 Euro pro Paket anfängt, einfach nicht möglich, einen im Produktvergleich 1 Euro günstigen Artikel, bleiben wir bei der Tafel Schokolade, eben in einem Einzelpaket in deutsche Haushalte zu senden.
Ne? Ich überlege, wie oft ich schon so kleinteilige Sachen bestellt habe, die ja auch dank Prime-Kunde umsonst bei mir aufschlagen. Mhm.
Krass. Ja, denk mal. Also, gutes Beispiel, du kommst ja auch aus dem Sportbereich, gutes Beispiel sind diese Knopfzellbatterien. Wenn du, ich habe das ganz oft, ich habe die im Powermeter vom Rennrad verbaut und dann sage ich, morgen fahre ich 200 Kilometer Fahrrad, ich muss hier nochmal Batterien aufladen und dann meldet das Powermeter, ja, die Knopfzelle ist alle. Dann gehe ich an meine Schublade, die Schublade ist leer. Ich setze mich nicht ins Auto und fahre hier in irgendeinen Laden und hole mir die Knopfzelle. Ich bin da einfach so Amazon verwöhnt. Ich wähle den Artikel aus meinen letzten Bestellungen aus. Und wenn ich hier in der Landschaft oder in dem Dorf, wo ich lebe, bis 13 Uhr bestelle, liefert Amazon mir die Knopfzelle abends um 18 Uhr. Also besser geht's halt einfach nicht. Ja,
das ist schon ein bisschen krass eigentlich, gell?
Ja, absolut, also, absolut.
Ich denke jetzt ein bisschen off-topic. Ich bin jetzt jemand, der echt verwöhnt ist hier, wo wir wohnen, was so Supermärkte und so weiter angeht. Wir sind super aufgestellt hier und trotzdem bestelle ich mittlerweile alles bei Knusper. Auch wenn ich jetzt Werbung hier für die mache. Warum? Weil ich kann mir den Site-Slot aussuchen, wann die liefern. Und die liefern echt, also wenn die 10 Minuten zu spät kommen, kriege ich meistens schon einen Rabatt für den nächsten Einkauf. Das ist Wahnsinn. Also wirklich, und die liefern mir das in die Wohnung rein und das. Und ich würde auch sagen, das Sortiment, ja, das ein oder andere Produkt kostet halt ein bisschen mehr, aber ich habe halt gar keinen Aufwand mehr damit. Also wirklich nichts mehr. Und ja, Amazon, ich habe heute Morgen etwas bestellt, was ich morgen brauche, das kommt heute Abend.
Ja. Das ist schon. Also, ich habe ja 8 Jahre in Berlin gewohnt und jetzt sagt man so, ach, Berlin, da hast du ja alles um die Haustür. Ja, aber die Dinge, die ich hier in der ländlichen Gegend heute habe, habe ich in Berlin nicht. Ich habe kein Auto, ich brauche Ewigkeiten, um von A nach B zu kommen und meine Frau und ich haben auch aus Gewohnheit und Bequemlichkeit alles online bestellt. Lebensmittel, Lieferungen, gerade Berlin als Startup-Szene hat sich immer prädestiniert dafür, dass da auch neue Services ausprobiert wurden. Hier ist es so, ich wohne in einem Ort mit 20.000 Einwohnern. Wir haben 6 Supermärkte und ich benutze das als Zeitvertreib für die Kinderbeschäftigung, dass wir einkaufen gehen. Wir haben hier natürlich auch keinen Lebensmittellieferdienst, aber ich würde es genauso machen. Und wie du schon gesagt hast, das Ergebnis daraus ist ja, Amazon ist ja auch dort überhaupt nicht der günstigste Anbieter am Markt für Produkte, wenn man mal Idealo vergleicht. Aber ich habe halt, ich weiß, was ich bekomme, welche Qualität dahinter steht, was die Lieferung angeht. Und ich bin eigentlich immer zufrieden. Und die Zeit, die ich spare, die sind mir 10-12% mehr Preis immer wert, ja, weil du eben den Aufwand nicht hast. Ja.
100%.
Ja.
Ich habe noch eine Frage zu dem Vendor-Thema. Ich erinnere mich dumpf an den Vortrag und korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Ich meine, gehört zu haben, dass du irgendwo gesagt hast, dass die Kosten eines Vendors teilweise höher sind, als sie offensichtlich sind. Und manchmal also so verdeckte Kosten sind. Kannst du da nochmal drauf eingehen? Vielleicht, wenn jemand wirklich darüber nachdenkt, vielleicht auch die Chance hat. Wir haben hier sicherlich ein paar Zuhörer, die bei Unternehmen arbeiten, die über Vendor und Tätigkeiten früher oder später nachdenken könnten, weil es AAA-Marken sind und so weiter. Was meinst du damit konkret? Kannst du das nochmal aufrollen? Habe ich das falsch in Erinnerung?
Nee, das ist richtig. Das ist richtig. Wie vorhin schon gesagt, die Verträge im Vendor werden individuell verhandelt. Und das, lass uns nicht zu tief eintauchen, aber mal so ein paar Stichpunkte mitzugeben. Das eine ist, Amazon fordert regelmäßig für Marketingaktivitäten WKZ. Die kennt man, ne? So Werbekostenzuschüsse. Dann gibt's ganz viele Strafabzüge, wenn du zu spät anlieferst, wenn du falsch gelabelt hast, wenn du die Palette nicht ordentlich gepackt hast. Das kann schnell, je nach Volumen, die Amazon bestellt und wie schlecht deine Logistik aufgestellt ist, das kann schnell 4-5-stellig im Monat werden. Wenn du nicht auf die Amazon-Logistik ausweist, das empfehlen wir auch immer. Ne? Amazon ist ja mittlerweile im Logistiknetzwerk einfach eine Bank. Du kannst Amazon sagen, hol die Ware bei mir ab. Und Amazon kommt und holt die ab. Was der Vorteil ist, dieser Amazon-LKW, der hat nicht das Problem, dass er, wenn er im Fulfillment-Center anliefert, seinen Zeitslot verpassen wird. Weil die sind ordentlich geplant. Wenn du selber anlieferst und du nimmst die Spedition XY, die gegebenenfalls auch keinen Drop-Off-Vertrag mit Amazon hat. Das heißt, der DHL-Fahrer kommt, der hat seine Box, wo er immer dran fährt, lädt ab und fährt wieder. Sondern der LKW muss sich einreihen und du kommst 15 Minuten zu spät, zack, Strafgebühr. Ja, so, weil diese Maschinerie ins Kleinste geplant ist. Das nächste sind Nachlässe, Jahresboni. Das geht bei kleinen Prozentschritten los, kann hoch einstellig werden, was die Jahresboni angeht. Dann gibt's eben angesprochene Retourenpauschalen. Das ist aber nichts Unbekanntes. Ne? Ich habe ganz früher, das ist 10-12 Jahre her, Hypermarkets und Retail in einem Distributionsunternehmen gemacht. Also ich habe Ketten betreut wie einen Mediamarkt, EDK, also sämtliche Lebensmittelketten in Deutschland. Die haben das genauso. Wenn du da zu spät in einem Zentrallager von der EDK anlieferst, dann musst du auch Strafe zahlen. Das Gleiche ist, wenn du es schaffst, bei Mediamarkt ins Regal zu kommen und dir so einen Laufmeter für deine Produkte holst, dann hängt Mediamarkt sich das auch nicht zum Spaß hin und sagt, ja, wir gucken mal, was passiert, sondern die sagen dir, ey, wenn sich das in 100 Tagen nicht verkauft, ich schicke dir 100% wieder zurück. Und diese Vertragsinhalte gibt es von Amazon halt eben auch. Andererseits muss man fairerweise sagen, auf dem Seller gibt es sowas Ähnliches auch, nur da sind die Regeln für jeden gleich. Für jeden Seller gibt es dort die gleichen Gebühren. Ich kann meine Ware nicht unendlich lang im Amazon-Lager liegen lassen. Kann ich, kostet mich dann aber richtig Geld ab. Ich glaube, dem 9., 10. Monat skaliert das enorm nach oben, was mich dann die Kubikmeter im Fulfillment kosten.
Spannend. Also das sind so Themen, mit denen habe ich mich noch nie beschäftigt.
Nee, klar.
Also gerade das Logistik. Ich meine, wir sind ja öfters auch mal so im Austausch und du kennst ja meinen Werdegang und eher von dieser Online-Marketing-Seite. Und ich habe natürlich auch schon Produkte oder Amazon SEO, damit habe ich mich schon beschäftigt und so weiter. Aber natürlich diese ganze Logistik im Hintergrund, was das bedeutet. Vor kurzem meinen Podcast zum Thema Retouren und sowas. Mega spannend, was da so alles dran steckt, was dann auch, ich meine, ist ja auch eine Art Ranking-Faktor bei Amazon, soweit ich mal gehört habe, dass wenn du zu viele Retouren hast, dann bist du halt auch ganz schnell mit deinem Produkt nicht mehr so sichtbar, wie wenn du weniger Retouren hast, wenn deine Kunden zufrieden sind und so weiter. Krasse Maschinerie hinten dran, dementsprechend hochspannend, wenn auch teilweise sich natürlich, ich meine, man redet ja nicht häufig, nicht nur umsonst darüber, dass man sich geknebelt fühlt von Amazon oder dass Amazon mit dir macht, was sie wollen. Klar, die müssen natürlich auch Millionen von unterschiedlichen Unternehmen da über irgendwie vereinen und natürlich auch managen. Wenn die für jeden eine Extrawurst machen würden, würde das halt auch nicht funktionieren. Dementsprechend kann ich das schon nachvollziehen. Meistens meckern die, die ihre Prozesse nicht im Griff haben. Muss man auch ganz klar sagen.
Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause.
Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten. Ich habe irgendwo einen Artikel gefunden die letzten Tage, wo drin stand, dass sehr viele Marken zurückwechseln auf das Seller-Modell. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist, da wirst du viel mehr Einblick haben als ich. Die Frage, warum das so ist, können wir wahrscheinlich schon aufgrund deiner anderen Antworten beantworten, weil man einfach wieder mehr selbst in der Hand hat. Vielleicht magst du trotzdem noch mal was dazu sagen.
Ja, können wir. Also wir merken das auch. Wir merken das vor allem, wenn nach alternativen Vertriebswegen gesucht wird, wenn die Jahresgespräche von Amazon stattfinden. Die normalerweise kriegst du im vierten Quartal Richtung November, Dezember so eine E-Mail von Amazon. Da steht dann Einladung zum jährlichen Vendor Negotiations Meeting. Da läuft es dann den Account Managern immer so ein bisschen den Rücken runter, eiskalt. Weil die Jahresgespräche mit Amazon machen keinen Spaß. Ne? Das ist nicht freundschaftlich, was da stattfindet, sondern die Vendor-Manager auf der Seite haben ihre harten Ziele, die durchgesetzt werden müssen. Und dann sehen wir, und das sehen wir jetzt seit ja, 2-3 Jahren verstärkt, eben diese Anfragen, die dann gesteuert werden. Hier, lieber Marketplace-Manager, schau doch mal, wie wir sonst auf Amazon, wie wir aus diesem Vendor-Modell rauskommen, bisschen mehr Ruhe haben. Und dann kommen bei uns die Anfragen auf. Ja klar, die eine Motivation ist die Kontrolle, aber die andere Motivation ist eben auch, die Qualität bzw. das Markenversprechen hochzuhalten, würde ich das mal nennen. Ne? Du hast nicht nur die Preiskontrolle, dass der Kunde sagt, ah, guck mal, hier bekomme ich wertiges Produkt versus zum wertigen Preis. Ne? Und das ist auch alles stimmig irgendwie. Das kostet im Online-Shop 100 Euro, kostet auf Amazon 100 Euro, es kostet überall 100 Euro. Macht alles, sieht alles qualitativ gut aus etc. Sondern ich habe eben auch selber Möglichkeiten, auf Amazon strategisch Produkte zu platzieren, die ich gegebenenfalls dort nicht platzieren möchte oder die ich nur dort platzieren möchte. Also ich habe viel mehr Gestaltungsspielraum, was das Sortiment angeht. Ich kann dort Produkte listen, die im Vendor vielleicht nicht funktionieren oder nicht gebucht werden. Und das sind eben diese Kontrollen, die du im Seller einfach hast. Du löst dich komplett aus dieser Kommunikationsverantwortung mit Amazon. Das ist wirklich ein enormer Vorteil, weil du diesen Jahresgesprächs-Erfolgsdruck nicht mehr hast.
Du hast eben gesagt, dann kommen die Anfragen bei euch rein. Vielleicht sollten wir das mal hier auflösen.
Ja.
Du arbeitest in einer Agentur. Ihr betreut dann, wenn ich das richtig raushöre, natürlich nur Seller und keine Vendoren, richtig?
Nö, wir machen sowohl als auch. Wobei mittlerweile würde ich sagen, 90% bei uns sind Seller. Wir haben noch 1-2 Vendoren, die wir betreuen. Aber klar, die Richtung geht aktuell sehr stark auf Seller. Heißt nicht, dass es betreuungsbedürftige Vendoren gibt. Die setzen auf andere Marktbegleiter bei uns. Es gibt sehr starke Agenturen, die sich voll auf das Thema Vendor fokussiert haben. Aber bei uns ist die Betreuung aktuell vornehmlich Seller. Ja. Und darüber hinaus bieten wir dann eben halt auch Broker oder Distributionslösungen an, dass wir im Namen der Marke die Produkte auf der Plattform betreuen. Und wir machen drumherum alles von A bis Z. Also Contentpflege, Accountmanagement, Fallmanagement und so weiter und so fort.
Mhm. Vielleicht wichtig zu wissen, weil die nächste Frage ist natürlich auf jemanden gemünzt, der viel Erfahrung in dem Thema hat. Deswegen bist du ja heute hier. Ich glaube, immer mal wieder, wenn ich mit Sellern spreche, das kommt nicht so häufig vor, aber es kam gerade früher, als ich noch SEO gemacht habe und für viele Shops gearbeitet habe. Die hatten natürlich auch immer ihre Amazon-Ansprechpartner. Und damals haben wir noch sehr häufig vielleicht manchmal würde ich mir das heute mehr wünschen, aber damals haben wir noch ab und zu uns ausgetauscht. Also die sich schon Amazon SEO gekümmert haben, die haben sich immer bei mir doch auch irgendwie nochmal einen Ratschlag geholt, beziehungsweise wir haben uns ausgetauscht, was ist für Google interessant, was für Amazon interessant. Ich höre da in letzter Zeit häufiger, dass es eher so ein bisschen voneinander getrennt ist, aber ob das richtig oder falsch ist, möchte ich an der Stelle nicht bewerten. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass viele Unternehmen die ganze Arbeit deutlich unterschätzen. Also jetzt, okay, zurückzugehen auf einen Seller-Account macht aus den unterschiedlichsten Gründen Sinn. Du hast sie eben alle erläutert und ich glaube, das klingt jetzt erstmal auch gut. Natürlich hast du auch gesagt, ich möchte vielleicht an der Stelle auch nochmal betonen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch das ist Aufwand. Das wird von vielen Unternehmen unterschätzt. Wenn ich falsch bin, sagst du das, aber wenn ich richtig bin, wo fängt diese Komplexität konkret an? Also wo glaubst du, werden hier vielleicht die meisten Fehler gemacht oder was wird am meisten unterschätzt?
Ja, wo soll ich da anfangen? Also du liegst absolut richtig und das ist auch das, was wir immer sehen. Amazon wird immer unterschätzt, was den Aufwand angeht. Aber gerade das ist ja auch das Ergebnis, warum es mittlerweile über 150 Agentur- und Dienstleistungspartner in Deutschland gibt, die Amazon auch aktiv betreut. Also es gibt so ein Agency-Team, wo wir uns regelmäßig auch austauschen und Amazon bietet eben unsere Dienstleistungen auch Händlern an und weist auf uns zurück, weil die Unternehmen kommen gegebenenfalls aus einer starken B2B-Struktur. Und das ist relativ einfach. Ja? Ich bin ein Markenhersteller und ich kann nur, als Beispiel, Palettenversand. Ich habe meinen Distributionspartner, dem schiebe ich die Ware hin und das war's für mich. Das wird abgerechnet und alles ist gut. Dann habe ich vielleicht noch eine kleine Marketingabteilung, die macht mal so ein, zwei Produktbilder, weil das kommt hier ins Wochenblatt vom örtlichen Supermarkt. Dann mache ich auf Seite 1 irgendwie ein Elektronikartikelprodukt oder so und dann war's das. Gibt's da drei Produktfacts zu und einen Preis, that's it. Amazon ist eine andere Liga, weil ich habe eigentlich einen eigenen Online-Shop, wenn man das so sehr einfach vergleichen möchte. Das Einzige, was Amazon zu einem eigenen Online-Shop unterscheidet, ist, ich brauche mich nicht um die Technologie der Plattform zu kümmern, weil das macht Amazon und ich habe viel mehr Traffic auf der Plattform. Wenn ich einen eigenen Online-Shop mache als Marke, dann bin ich froh, wenn so ein bisschen Traffic reindümpelt. Amazon ist der größte Vertriebskanal, wie vorhin schon gesagt, beziehungsweise der E-Commerce-Kanal in Deutschland. Da kaufen jeden Tag Millionen von Menschen ein und die kann ich über die Plattform erreichen. Aber was heißt eigener Online-Shop? Ich brauche jemanden, der Produkttexte schreibt, aber nicht nur einfach etwas runterschreibt, sondern eben auch guckt, in welcher Kategorie ist mein Produkt gelistet. Und abhängig von der Kategorie gibt es von Amazon Keywords, die nur in dieser Produktkategorie funktionieren. Ich kann eine Powerbank zum Beispiel nicht in einer Küche- und Haushaltkategorie listen und der Text ist geschnitten auf eine Powerbank, weil dann wird das Produkt nicht gefunden. Das Keyword, was Amazon indexiert, ist gelinkt an die Kategorie und nur ein bestimmtes Set funktioniert in jeder Kategorie. Das heißt, ich brauche also Leute, die Texte schreiben, die sich damit auskennen, wie man Texte schreibt, SEO-Texte für Amazon. Dann brauche ich einen Advertising-Manager, denn ohne Advertising funktioniert es nicht. Die Advertising-Sparte bei Amazon wächst immer mittel zweistellig von Quartal zu Quartal. Das ist eine riesen Werbemaschinerie, die Amazon da aufgebaut hat. Kleines Beispiel. Vor 6-7 Jahren, wenn du ein Produkt gesucht hast auf der Plattform, dann kriegst du ja immer so eine Ergebnisseite. Dann laufen da 20 Artikel drauf. Vor 10 Jahren waren da 3 Artikel mit Werbung. Heute sind es 3 organische und der Rest ist alles Werbung. Wenn du keine Werbung machst, dann wirst du nicht gefunden. Das heißt, du brauchst jemanden, der sich mit Online-Advertising auf Amazon auskennt. Dann kommt das ganze Thema Logistik dazu. Ja, natürlich kann ich die Amazon-Logistik benutzen und Amazon liefert das an den Endkunden, aber auch die hat spezielle Vorgaben, wie Ware dort angeliefert werden muss. Ich habe natürlich nicht dieses Zeitfensterproblem wie im Vendor, aber die Ware muss ordentlich gelabelt sein, weil die Mitarbeiter dort nach starren Prozessen arbeiten. Und wenn du Fehler baust, ich habe so viele Anekdoten, Mario, dann wird ein Masterkarton genommen, da sind 200 Einheiten drin, der wurde falsch gelabelt und dann hat der Kunde das Produkt gekauft und hat nicht einen Artikel bekommen, sondern 200, weil der Masterkarton als eine Einheit gelabelt war. Vielleicht hast du das auch schon mal gesehen auf Reddit, wo dann Leute sich darüber amüsiert haben, dass sie eine Grafikkarte bestellt haben und 7 Stück bekommen haben. Ja, so. Und das sind alles diese Fehler, die in der Logistik aufpassen. Dann hast du das ganze Thema Pricing. Lass uns nicht zu tief reingehen. Dann hast du das ganze Thema Account Health. Je nachdem, wie deine Performance ist, du musst dich an Regeln halten. Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, wie schnell du lieferst, dass du Rechnungen hochlädst, dass der Kunde seine Rechnung bekommt, wie gut du Kundenservice machst, dann schließt Amazon deinen Account, wenn du dich da nicht an die Regeln hältst. Da brauchst du jemanden, der da regelmäßig reinguckt. Compliance-Fälle bearbeitet, die Amazon öffnet, weil sie sagen, dein Produkt ist irgendwie non-compliant in der Kategorie und so weiter und so fort. Und das unterschätzt jeder einfach. Du kannst mit einer Person keinen Amazon-Marktplatz managen. Das funktioniert heutzutage einfach nicht mehr. Mhm.
Also, du hast jetzt ganz viele Dinge angesprochen. Ich muss jetzt gerade meine nächsten Fragen ein bisschen sortieren, weil ein Teil wurde jetzt, glaube ich, schon beantwortet und ein Teil nicht. Hat aber sehr gut gepasst, deswegen ich muss mir nur einen kurzen Moment nehmen. Du hast eben schon das Thema Account Health angesprochen, Logistik. Ich weiß nicht, ob das Wort eben gefallen ist. Ich glaube nicht, in dem, was du hast, das Thema Preissteuerung und Buybox. Ist auch so ein Thema. Also, ich würde gerne auf diese Punkte ein bisschen mehr eingehen. Das sind so Schlagwörter, die ich als Laie schon immer so ein bisschen gehört habe. Preissteuerung, du hast schon gesagt, wenn du Vendor bist, hast du keine Chance, dann macht Amazon das alles. Wenn ich jetzt aber als Seller zum Beispiel auf gleichen Keywords unterwegs bin, wie jetzt irgendwelche Vendoren, erklär mir doch mal, wie das da mit der Buybox läuft. Also ich versuche erstmal wiederzugeben, wie ich es verstanden habe. Wir haben jetzt ganz viele Produkte von unterschiedlichen Händlern, die auf einer Artikelnummer unterwegs sind. Dann kann ja nur ein Produkt, glaube ich, diese sogenannte sagenumwobene Buybox bekommen, richtig? Was mache ich denn, wenn jetzt einer, also diese Buybox hat Vor- und Nachteile, die kannst du vielleicht gleich mal erläutern. Das kannst du sicherlich besser, als wenn ich das jetzt hier mache. Aber das scheint ja schon ein sehr, sehr wichtiges Instrument zu sein. So, und man kann es auch nur begrenzt steuern. Was mache ich denn, wenn ich auf einer Artikelnummer unterwegs bin, wo auch Vendoren unterwegs sind, wo ich wollte gerade Google sagen, wo Amazon das steuern kann und vielleicht auch einen größeren Antrieb hat, dass Vendoren bevorzugt werden, habe ich dann überhaupt eine Chance?
Minimal. Also, lass uns erstmal von Anfang an aufräumen. Ich glaube, ganz wichtig, was man immer verstehen muss, Amazon macht das alles nicht aus Spaß, denn Amazons größtes Ziel ist, das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein. Dafür gibt es ja auch so einen offiziellen Indexmesser und Amazon ist immer Platz 1 oder Platz 2. Das nicht offen geschriebene Gesetz von Amazon ist, sie möchten Geld verdienen. Die machen das ja nicht zum Spaß, die machen das ja auch nicht aus wohltätigen Zwecken, dass sie eine tolle Plattform anbieten. Amazon ist es total wichtig, Umsatz zu generieren. Dafür hast du auf der Plattform, an Amazon tut dafür, eine deutlich höhere Conversion Rate als auf anderen Vertriebskanälen, weil Amazon ganz genau weiß, wie dieses Game funktioniert. Ich höre immer wieder Leute, die sagen, ja, die Produktdetailseite bei Amazon, das sieht aus wie Online-Shops in den 90er Jahren. Ja, sieht's auch. Aber es funktioniert. Ja, so. Es ist klar ersichtlich, was ist das Produkt, was ist der Preis und kann ich's kaufen? Da ist dann der Button von der Buybox. Was du nicht so gut siehst, ist, wenn du Laie bist, wer verkauft's eigentlich? Da steht immer drunter, verkauft durch Amazon, Versand durch Amazon. Da kann dann mal ein Händlername drinstehen. So kann man sehen, wer dieses Produkt verkauft. Um da aber reinzukommen, braucht es bestimmte Metriken, die öffentlich nicht einsehbar sind. Aber was ganz klar ist, es ist deine Performance, wie gut du und wie schnell du liefern kannst. Weil Amazon möchte ganz klar einen sehr guten Preis haben und eine schnelle, qualitativ hochwertige Lieferung. Ich als Kunde will nicht 3 Tage warten. Ja, natürlich gibt es Produkte, wo man mal warten kann, wo man nicht sagt, heute bestellt, morgen da. Ja, oder am liebsten, so wie Amazon es ja jetzt gerade forciert, jetzt bestellen, in 30 Minuten steht der Fahrer vor der Tür. Ja, das wird hier nicht funktionieren, aber der Großteil funktioniert so, ich möchte einen wettbewerbsfähigen Preis haben und ich möchte eine ordentliche Lieferung, der ich vertrauen kann. Und je besser deine Seller-Metriken sind und je attraktiver dein Preis im Verhältnis zu den Leuten in der Buybox ist, umso eher kommst du in die Buybox. Es ist nicht immer nur, ja, der Wettbewerber bietet das für 30 Euro ein, ich trage jetzt 28 Euro ein. Das muss nicht heißen, dass ich die Buybox gewinne, weil ich habe 3 Tage Lieferzeit, mein Wettbewerber hat nur 1 Tag Lieferzeit. Wir könnten jetzt noch darüber sprechen, dass dann vom Kunden die IP-Adresse eine Relevanz hat. Also du sitzt in der Nähe von Frankfurt, ich sitze hier oben in der Nähe von Bremen. Wir beide gucken uns das identische Produkt an. Bei dir wird es morgen geliefert, bei mir wird es noch heute Abend um 18 Uhr geliefert, weil der Lagerbestand in Norddeutschland das hergeben könnte im Amazon Fulfillment Center, dass ich bis 13 Uhr bestellen kann und bis 18 Uhr wird es mir geliefert. Das ist zum Beispiel auch ein Faktor, dass wir beide unterschiedliche Händler in der Buybox sehen. Aber, um auf die Frage zurückzukommen, wenn der Vendor drauf sitzt, also Amazon selber das Produkt verkauft, dann ist es, ich würde sagen, in 90% der Fällen unmöglich, in die Buybox zu kommen. Weil Amazon halt einfach deutlich mehr Gewichtung auf seine eigene Logistik legt, weil Amazon alles unter Kontrolle hat, als das einem Händler in die Hand zu geben. Ja, du musst dann hoffen, das machen ja viele Distributionen, ja, die haben eine CSV-Datei mit zehntausenden Artikeln von ihren Markenpartnern. legen 5% Marge oben drauf und laden das bei Amazon hoch und hoffen einfach, Produkte zu verkaufen. Die verkaufen die dann, wenn der Vendor out of stock geht, rutscht der nächste in die Buybox und der Kunde klickt ja, zack, so. Weil der Kunde eben aber auch nicht sieht, wo er kauft. Ich finde das immer sehr spannend, um das auch mal für Marken begreifbar zu machen. Ich unterhalte mich immer mit Leuten darüber, die nicht aus unserer Branche kommen, die mit Handel auch nichts zu tun haben. Weil auch Leute, die im Handel aktiv sind, gucken da anders drauf. Wenn ich mit meinem Vater über Amazon rede und ich dann, wenn er mir ein neues Produkt zeigt, ich so, wo hast du denn das bestellt? Ja, bei Amazon. Wenn er dann unzufrieden ist, weil die Lieferung nicht geklappt hat, weil das Produkt qualitativ ist, dann hat mein Vater immer das Bild, ja, das ist ja Amazon. Nee, er hat bei einem Händler gekauft. Das versteht er gar nicht. Das musste ich ihm erklären, dass da andere Händler auf der Plattform unterwegs sind. Ja. Ja.
Spannend. Also ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich finde, gefühlt so viel gelernt wie schon lange nicht mehr hier im Podcast. Aber das darf ich nicht sagen. Das wäre denunzierend für andere Speaker und das wäre total ungerecht. Aber tatsächlich ist es ein Thema, was mich sehr interessiert, weil ich mich früher mal ganz viel damit beschäftigen wollte, auch aus... Ich meine, wer hat denn, als wir angefangen haben vor vielen, vielen Jahren, bei mir war das so 2007, 2009, nicht mal darüber nachgedacht, eigene Produkte auf Amazon zu verkaufen oder irgendwie so, also so, ich glaube, jeder Internet-Marketer hat irgendwann mal darüber nachgedacht, auch was Eigenes zu machen. Und bei mir war das damals ganz viel darüber nachgedacht, finde ich nicht irgendwelche coolen Produkte aus dem Sportbereich, die ich vielleicht auf Amazon verkaufen kann und dann irgendwann einen Online-Shop mache. Deswegen finde ich das mega spannend. Jetzt haben wir viel über Vendoren, über Seller geredet. Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, irgendwie so ein Hybridmodell zu fahren?
Ja, kannst du. Also Hybrid ist immer die Kombination aus Vendor und Seller. Es gibt keine andere Vertriebsstrategie oder Vertriebsmöglichkeit. Du machst Vendor oder Seller, ne? Und wir sprechen von Hybrid, wenn ein aktiver Vendor sich eine Sellerstruktur aufbaut. Entweder baut er die Inhouse selber auf, also es wird ein Team aufgebaut, da wird ein Account angelegt, oder eben man sucht sich einen anderen Partner, zum Beispiel uns als Agentur. Es gibt aber auch andere verschiedene Dienstleister und Marktbegleiter, die eben solche Services anbieten, die dann eben einen Account eröffnen oder schon einen aktiven Account haben. Der läuft dann entweder auf die Firma der Agentur oder wir eröffnen im Namen des Herstellers einen Account und dann eben parallel zum Vendor einen Seller-Account laufen lassen, der eventuell, also es gibt auch verschiedene Strategien, die man dann fahren kann. Ne? Man kann so ein hybrides immer als Backup benutzen, wenn ich weiß, dass der Vendor immer Verfügbarkeitsprobleme hat, liste ich die Artikel auch im Seller. Das heißt, wenn der Vendor out of stock geht, weil Amazon nicht rechtzeitig nachbestellen kann, dann ist der Seller direkt in der Buybox, dass ich das kontrolliere, woher die Ware kommt und wie sie abfließt. Ich kann unterschiedliche Sortimente steuern. Ich kann aus dem Vendor Artikel rausnehmen, weil sie unprofitabel werden, kann sie über den Seller weiterverkaufen. Ich kann neue Artikel erst im Seller launchen, dort Verkäufe generieren, dann dem Vendor listen und anbieten, dass Amazon dann gleich mehr Menge bestellt, weil sie eben Verkaufshistorie von dem Artikel haben. Da gibt es unterschiedliche Strategien. Ja.
Aber ist das im Sinne von Amazon? Also ja, scheint ja so zu sein, sonst hätten sie es wahrscheinlich schon lange verboten, aber wenn die Ware gekauft haben und die liegt schon bei denen, dann muss die ja bevorzugt verkauft werden. Das machen sie wahrscheinlich mit der Buybox.
Ja, das ist klar, genau. Also solange du, also was wir auch immer empfehlen ist, wenn du so eine Backup-Strategie machen möchtest, also der Vendor hat aktiv Vertrieb auf dem Artikel und ich liste mich darunter ein und warte einfach nur auf den Fall der Fälle, dass der Vendor out of stock geht. Ich erkläre auch gleich noch eine andere Lösung, also eine andere Möglichkeit, warum du Verkäufe generieren kannst. Dann hast du natürlich deutlich weniger Umsatz auf dem Seller, sondern es ist einfach nur eine Backup-Lösung, dass du, falls du out of stock läufst, weiterverkaufen kannst. Oder aber auch, es gibt schon Kundinnen und Kunden, die wissen, dass sie bei Amazon einkaufen und dass sie da bei einem anderen Händler einkaufen und die wählen dann gezielt, du kannst in der Buybox auf alle Angebote drauf zugreifen. Da gibt es einen Button unter der Buybox, da steht dann in Klammern 38 weitere Angebote. Da gibt es Menschen, die klicken da drauf und kaufen dann bei einem Hersteller, also bei einem Händler, weil sie glauben, dass Amazon dann kein Geld verdient daran, weil sie nicht wollen, dass Amazon Geld verdient. Ja, aber sie kriegen das Produkt nur bei Amazon oder bei Amazon so günstig. Ne? Also das heißt, um da auch nochmal Sales abzugreifen. Ist das im Sinne von Amazon? Wir haben noch nie was Gegenteiliges gehört. Amazon kann dagegen auch nicht vorgehen, weil in Deutschland gibt es dafür ganz klare Gesetze, wie der Produkthandel in diesem Land vollzogen werden darf. Und Amazon kann mir nicht vorschreiben, und möchte auch gar nicht vorschreiben, wer auf der Plattform verkaufen möchte. Sie könnten die Plattform zumachen, so wie Otto das jetzt wieder macht, dass sie Händler ausgesperrt haben und nur noch auf Einladung du auf der Plattform verkaufen kannst, weil sie die Kontrolle ein bisschen verloren haben über die Qualität, was auf der Plattform verkauft wird. Dafür hat Amazon ganz klare Regeln. Verschickst du nicht in Time, lädst du keine Rechnung hoch, hast du keine qualitativ hochwertigen Produkte und hast hier ständig Probleme mit Compliance, machen wir den Account zu, aber jeder darf es versuchen. Jeder, du kannst morgen anfangen, mach den Account auf, kannst verkaufen. Ne? So, und ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, es gibt da unterschiedliche Strategien. Die letzte, die wir auch ganz oft sehen, ist, Marken in Deutschland haben eine starke Distributions- und B2B-Geschichte oder Hintergründe. Die dürfen und wollen vielleicht gar nicht im B2C-Segment aktiv werden, weil sie dann Probleme mit ihrer Vertriebsstruktur bekommen. Wenn ich als Markenhersteller seit Jahrzehnten auf eine Distributionsstrategie setze und plötzlich selber anfange, meine Produkte irgendwo zu bewerben und zu verkaufen, grabe ich Umsatzanteile von meinen Distributoren ab, die daran aber provisioniert vertraglich beteiligt sind. Das erzeugt Frust. Was suchen diese Markenhersteller?
Spannend. Ich finde es immer wieder spannend, wenn ich mit jemandem wie dir, einem Fachmann zu dem Thema rede, wie Facetten doch jeder einzelne Bereich hat, über was man nicht. Man denkt immer, ja, so ein bisschen als Online-Marketer hat man ja Berührung mit gehabt und versteht das schon grundsätzlich, aber da gibt es so viele Details. Nein, die habe ich einfach nicht auf dem Radar und merke dann gerade wieder, wie weit weg ich eigentlich von einem Profi in dem Bereich bin. Aber du hast in deinem Vortrag auch über ein Broker-Modell gesprochen, wenn ich mich recht erinnere. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit gucken, damit der Podcast nicht zu lang wird, aber das müssen wir auf jeden Fall jetzt noch besprechen. Du sagst, das Broker-Modell, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, könnte die klügste Antwort auf Amazons wachsende Komplexität sein. Was unterscheidet einen Broker konkret von einem klassischen Reseller und Distributor? Und warum ist das die klügste Antwort, wenn es wirklich so ist?
Also ich würde sagen, ist das die klügste Antwort? Es kommt immer drauf an, würde ich das nennen. Wie unterscheidet sich der Broker in Bezug auf ein klassisches Distributionsgeschäft? Nochmal mehr Kontrolle, weil in einem Distributionsmodell bin ich wieder in einer B2B-Vertragssituation. Wenn ich mich mit dem Distributor nicht auf ein vernünftiges Vertragssetup einige, habe ich am Ende nichts...
Kannst du mal erklären, was das Broker-Modell ist genau?
Ja, ein Broker ist ein klassisches Kommissionsgeschäft. Also ich bekomme die Ware vom Hersteller, aber die verbleibt im Besitz des Herstellers und ich bin nur der Kommissionär der Ware. Das heißt, alles, was auf der Plattform stattfindet, bis zum Zeitpunkt des Verkaufs, erfolgt im Namen des Herstellers. Preis, Warenbesitz, also Warenwert, Liquidität etc. Es bleibt alles im Besitz des Markenherstellers.
Also, Entschuldigung, wenn ich hier nochmal ins Wort falle, aber das könnte jetzt zum Beispiel auch eine Agentur sein, die sagt, hey, hier gibt es eine Marke oder eine Opportunität, die sie erkannt haben aufgrund ihrer Arbeit. Und jetzt gehst du auf eine Marke zu und sagst, hey, ihr müsst euch um nichts kümmern. Wir kriegen nur einen Zugang zu euren Waren. Wir verkaufen das für euch und wir kümmern uns um alles und kriegen dann dafür eine Bezahlung in Form
richtig.
Einer Kommission. Richtig?
Richtig, genau. Ja, ganz, ganz klassisch so gesagt ist das genauso pro Verkauf. Bekommen wir als Broker eine prozentuale X. Normalerweise läuft das so, Umsatzspanne im Monat und je nach Umsatzspanne kriegst du 1-X% Provision abgerechnet als Broker. Genau. Und der Broker kümmert sich, wie du schon gesagt hast, um alles. Aber auch das, Mario, ist wieder total individuell, weil du hast Hersteller, die können an Amazon direkt liefern. Es gibt Hersteller, die können nicht direkt an Amazon liefern, also das Fulfillment-Netzwerk bedienen. Auch da springen wir ein und sagen, hey, wenn du das nicht kannst, schick die Ware zu uns. Wir labeln die, wir passen die an, wir schicken weiter zu Amazon. Wir machen auch Eigenversand, das ist auch kein Problem. Ja. Also es ist dennoch super individuell und flexibel, was eben ein super Vorteil ist. Du hast halt als Markenhersteller direkt Zugriff auf Plattformexpertise. Du brauchst kein teures Team einkaufen. Du hast vielleicht überhaupt gar keine Kompetenz in-house. Du musst dir die teuer einkaufen oder du musst sie teuer ausbilden. Und hier sagst du halt, ja, so ein Broker kostet auch Geld. Machen wir uns nichts vor. Ja, so, das ist wieder ein Punkt in der Wertschöpfungskette. Aber ich rechne die immer ganz gerne gegen die Personalkosten, die ich hätte, wenn ich ein 6-, 7-, 8-köpfiges Team aufbauen müsste.
Ja. Wahrscheinlich ist da die Hauptfrage, könnt ihr mir das garantieren oder mal im Provisionsgeschäft, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ja als SEO die ähnlichen Fragen damals beantworten müssen. Ich finde es trotzdem ein sehr spannendes Thema, weil du es halt echt komplett auslagern kannst, die Expertise voll reinholst. Klar, du, wenn du zu wenig eigene Expertise im Thema hast, dann weißt du auch nicht, zahlst du vielleicht den Broker auch zu viel oder zu wenig, aber am Ende musst du eigentlich happy sein. Ja? Also wenn das Rechenmodell der Provision, die du ausschüttest, könntest du auch Affiliate-Gebühr fast nennen, also ist ja im Endeffekt nichts anderes, dass ich, wenn ich damit gut rechnen kann und sich das für mich das Modell sich trägt, dann ist es ja eigentlich ein Wunschcase. Ich gehe kein großes Anfangsinvestment, vielleicht außer vielleicht am Anfang ein Obolus für eine Strategie und Co. Ich weiß nicht, wie man das, vielleicht so ein Workshop am Anfang oder Zusammenarbeit, dass sowas bezahlt wird. Wahrscheinlich gibt es so Modelle. Bei sehr ertragreichen Sachen kann man vielleicht auch auf sowas verzichten am Anfang, weil man einfach auf die Performance nach hinten raus glaubt. Aber grundsätzlich darüber sich Gedanken zu machen, wenn man die eigene Expertise nicht in-house hat, es aber auch nicht Amazon komplett in die Hand geben möchte, wenn man überhaupt die Chance hat als Vendor oder reinzugehen, halte ich das schon für sehr attraktiv. Was wäre denn dein, also würdest du das einem Unternehmen empfehlen?
Kommt drauf an. Ja. Also es kommt wirklich drauf an. Ja, es gibt auch mal die Entscheidung zu sagen, Amazon ist für euch nicht der richtige Vertriebskanal. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, ja, muss man fairerweise sagen. Aber was Amazon zum Beispiel überhaupt nicht gut kann, ist Zweimann-Handling-Artikel. Also alles das, was riesengroß ist, funktioniert auf Amazon immer noch nicht so gut wie auf anderen Plattformen. Ne? Aber um auf die Frage zurückzukommen, in der Regel ja. Der Broker hat nur eine Schwachstelle, und zwar, wenn es um das ganze Thema Internationalisierung geht. Also wenn ich sage, okay, wir machen jetzt hier in Deutschland die Geschäfte, das läuft total toll, es gibt noch 9 andere Amazon-Länder in Europa, lass uns doch damit mal Gas geben. Dann sage ich dir, dann ist das Broker-Modell nicht das Richtige, weil da der Markeninhaber Eigentümer der Ware ist, muss er sich steuerrechtlich in allen Ländern registrieren und die Steuer dort abführen. Das können wir als Broker dann nicht, weil dafür muss die Ware uns gehören. Da muss man dann zwingend auf ein Distributionsmodell ausweichen, weil dann kann man das in die Hände des Dienstleisters geben. Also in dem Fall zum Beispiel uns oder einem anderen Marktbegleiter und kann dann eben auch internationalisieren. Also es kommt so ein bisschen auf das Konstrukt und die Strategie drauf an. Aber eine Sache ist viel wichtiger mit dem Hinblick auf die Zeit, Mario. Was ich immer sehe, ist, dass die Hersteller unterschätzen, Amazon ist kein Vertriebskanal, der einfach nur davon lebt, Ware von A nach B zu schieben, sondern Amazon ist vielmehr ein Marketingkanal als ein Vertriebskanal. Und das heißt, ein Amazon-Kanal ist mit Investitionen behaftet, die ich tätigen muss, um erfolgreich auf der Plattform zu sein. Ich kann nicht mit 0 Euro hingehen und sagen, hier ist mein Produkt, lieber Kunde, kauf das. Das wird niemals, nie funktionieren. Ich brauche Geld für Performance-Marketing, aber darüber hinaus brauche ich, wenn ich Expertise nicht in-house habe, Budget, um Expertise extern zu bekommen. Wir bieten zum Beispiel auch Schulungen an, aber eben nicht kostenfrei. Ja, so all diese Expertise oder dieses Wissensvermittlung ist eben mit einem Price-Tag versehen. Und das muss einem einfach klar sein. Eine Content-Erstellung kostet heute nicht 50 Euro pro Asin, weil da sitzen Leute, die sich Gedanken machen müssen. Und wenn ich sage, ich will es billig haben, dann wird Amazon kein profitabler Vertriebskanal. Niemals, weil ich nichts investiert habe. Das ist super wichtig, egal ob du einen Broker nimmst oder ein Distributionsmodell oder ähnliches.
Ich habe mich früher öfters mal mit Idealo beschäftigt und da ist es ja ganz häufig, dass du vielleicht überhaupt nur eine Chance hast, ganz oben zu stehen mit einem Preis, der auch für dich vielleicht defizitär ist. Und ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass bestimmte Marken, die sehr, sehr groß sind, die natürlich auch von ihrer Marke leben, auf Amazon per se überhaupt gar keine Gewinne erwarten, vielleicht schon mit einer Plus-Minus-Null-Kalkulation zufrieden wären, einfach um die Brand weiter zu stärken, weil sie dann über Supermärkte und Co. auch ihre Gewinne machen. Da habe ich schon öfter drüber nachgedacht, weil du musst ja schon einen gewissen Preiskampf auch mitgeben. Da gibt es ja dann, das ist das günstigste Produkt, das ist das empfohlene Produkt, da gibt es die Buybox, da gibt es unterschiedlichste Faktoren, die dann auf alles einwirken, Ranking-Faktoren, die natürlich gelten. Und der Preis wird sicherlich ein wesentlicher sein. Heißt, dass man schon in seinem Customer Lifetime Value gucken muss, also du korrigierst mich, gell, wenn ich falsch bin, aber wenn dass Amazon ist ein Vertriebskanal oder Marketingkanal. Wenn der plus minus null raufgeht, dann war die Brand zumindest, das Branding umsonst. Wenn du natürlich keine andere Plattform hast, wo du irgendwas verkaufen kannst, dann macht das natürlich langfristig keinen Sinn. Wenn du nur Amazon ein einziger Vertriebskanal ist, dann macht es keinen Sinn, dass es ein reiner Marketingkanal ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ganz viele Player da draußen gibt, die genau deshalb Amazon nutzen, um einfach bekannter zu werden, die Bekanntheit hochzuhalten, wie auch immer, das vielleicht auch mit sogar mit einem defizitären Obolus berechnen, um langfristig an anderer Stelle, wo sie höhere Margen fahren, gewinnen zu können.
Ja, absolut. Also wenn wir uns angucken, heute kommen deutlich weniger neue Händler auf die Plattform als noch vor ein paar Jahren, weil die Einstiegshürde auf Amazon eben deutlich komplexer geworden ist, ne? Die Gebühren sind gestiegen. Du zahlst heute 20-30% mehr an Gebühren an Amazon pro verkaufter Einheit als noch vor 6 Jahren. Die Bestandshändler, die du hast, die wissen halt, wie das Spiel funktioniert. Das heißt, du musst investieren und das heißt, das geht mit keiner schwarzen Null aus dem ersten oder im zweiten Jahr raus, wenn du Amazon richtig betreuen möchtest. Außer natürlich, du hast eine tolle Nische gefunden. Aber seien wir ehrlich, Nischen gibt's halt kaum, weil wir haben 60% asiatischen Händleranteil auf der Plattform und die Chinesen, da hat man früher mal drüber gelacht vor 5 Jahren. Ja, die chinesischen Händler, die haben das alles nicht drauf und so. Doch, mittlerweile haben die das Spiel korrekt verstanden. Die sind gekommen, haben natürlich Fehler gemacht, haben daraus gelernt und haben sich besser positioniert und die bedecken eigentlich alle Nischen. Wenn du eine starke Marke bist, glaube ich immer noch, du musst den richtigen Fokus auf die Plattform legen. Du kannst das nicht einfach so nebenbei herlaufen lassen. Und ja, du musst einfach die Gelder, die du erwirtschaftest, reinvestieren, weil sonst funktioniert nichts. Und reinvestieren heißt auch, du musst den Mitarbeitern Zeit einräumen, sich mit dem Kanal zu beschäftigen. Schick sie auf eine Amazon-Konferenz. Schick sie auf ein OMT-Summit. Lass sie mit Leuten vernetzen. Lass sie aber auch Dinge ausprobieren. Weil ansonsten läufst du ja Gefahr zu sagen, Nur ein Beispiel. Amazon bringt für Bildinhalte neue Möglichkeiten auf die Produktdetailseite. Du kannst jetzt ein neues Design machen. Dein Wettbewerber ist so gut aufgestellt, 2 Wochen später hat der einen richtig coolen Look and Feel auf der Produktdetailseite. Du hast einen Mitarbeiter, du hast 7000 Artikel im Sortiment und der Mitarbeiter ist so vollgepackt von oben bis unten, weil er sich um alle Themen kümmern muss. Advertising, Artikellisten, Logistik etc. Der wird nie dahin kommen, 7000 Artikel zu überarbeiten. Und dann braucht man sich am Ende des Geschäftsjahres nicht wundern, ja, warum funktioniert Amazon eigentlich nicht so gut? Das ist doch der stärkste Vertriebskanal. Ja, den Fokus falsch gesetzt.
Eine Frage habe ich noch für dich, Mike. Und zwar zum Thema Trends. Ist eigentlich so immer meine Abschlussfrage. Wir haben noch gar nicht über KI geredet, fällt mir gerade auf. Aber die Frage hat tatsächlich auch in der Frage das Wort KI nicht drin. Aber mal schauen, was du dazu sagst. Wenn wir 3 bis 5 Jahre nach vorne schauen und die Glaskugel rausholen, welche Trends siehst du rund um Amazon, Vertriebsmodelle, Plattformdynamiken, Marktplatzsteuerung und worauf sollten sich Hersteller heute schon vorbereiten, deiner Meinung nach?
Also eine große Sache, die ich sehe, die auch ehrlicherweise für uns als Agentur natürlich eine große Herausforderung ist, Amazon wird viel mehr automatisieren und Werkzeuge den Händlern zur Verfügung stellen, um das Geschäft noch einfacher zu gestalten. Denn auch wenn ich sage, es kommen viel weniger Händler auf die Plattform, es war heute noch nie so einfach, E-Commerce zu betreiben. Und du wirst es wahrscheinlich bestätigen, heute war es noch nie so einfach, Online-Marketing zu machen. Weil ich habe meine KI daneben und ich frage die was und die antwortet mir alles. Wenn ich sehe, wie Amazon in dem Bereich investiert, vor allem in das ganze Thema Cloud, dann sage ich dir dieses, ich lege den Artikel an, dann muss ich Produkttexte schreiben, dann muss ich irgendwelche Bilder erstellen. Vergiss das alles in 3 Jahren. Das macht Amazon automatisch, weil sie heute schon viele Dinge automatisch machen. Die sind noch nicht toll. Die sind noch nicht ultra perfekt. Aber wenn ich, kommen wir wieder auf das Beispiel, 7000 Artikel habe und mein Mitarbeiter muss nur einen Knopfdruck machen und es werden für 7000 Artikel Inhalte erstellt, die 80% fertig sind, aber automatisch auf Basis des Kaufverhaltens vom Kunden, der das Produkt kauft, warum er das kauft, wie häufig er das kauft, die Produkttexte sich automatisch anpassen lassen, brauche ich keine Content-Maschinerie mehr, weil das macht Amazon. Also das erste Thema, was ich sehe, deutlich mehr Automatisierung und Möglichkeiten durch KI. dann du brauchst mehr Geld, weil das Advertising hört nicht auf. Andy Jassy hat letzte Woche erst gesagt, wie toll Prime Video funktioniert, wie profitabel das Ads-Thema da drin ist und dass sie erst am Anfang stehen. Das heißt, das Thema Advertising ist nicht sowas wie das Internet Neuland für uns ist. Das wird weiter bleiben, das wird weiter wachsen und es wird auch weiter zunehmen. Wir kommen ja jetzt erst in diese Ära Agentic Commerce, Klammer auf, halte ich nicht so viel von, Klammer zu, ist ein anderes Thema für den nächsten Podcast. Aber auch da wird Werbung passieren. Wenn ich dort nicht mitspiele, dann werde ich nicht gefunden und dann werde ich nicht gekauft. Ein Freund von mir hat mal einen ganz tollen Satz gesagt, wer nicht gefunden wird, kann nicht gekauft werden. Und das ist für Amazon halt eben das die Nummer eins Regel. Ich glaube auch, dass das Vendor-Thema weiter zurückgeht, weil aber nicht Amazon sich entscheidet, die Vendoren rauszuschmeißen, sondern weil die Vendoren frustriert sind aufgrund des schlechten Services, den Amazon anbietet, weil sie viel automatisieren, weil du dann nur noch mit Chatbots redest. Das heißt, Vendor-Umsätze verschieben sich in den Seller, bin ich der Meinung. Ohne Pan-Europa, Pan-EU geht es nicht. Also nur in Deutschland aktiv zu sein. Man muss internationalisieren. Die USA ist für uns komplex in erster Linie. Als ersten Gedanken, oh, was soll ich in den USA? Die Amerikaner lieben europäische und vor allem deutsche Marken. Weil drüben hat Made in Germany und eine deutsche Gründerstory mehr Gewicht als hierzulande. Ja, so. Also Internationalisierung ist schon immer ein Trend und muss ein Trend bleiben. Ja, und dann eben Datenhoheit, Daten lesen können, sich ordentlich mit dem Kanal beschäftigen, sich Reports angucken, wie sichtbar sind meine Artikel, warum verliere ich Conversions und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das gilt meiner Meinung nach für jeden E-Commerce-Kanal, ja, dass sich da auch mehr tun wird, weil wir eben mehr Daten einlesen und auch beurteilen können. Ich kann heute eine CSV in Cloud packen und sag, baue mir ein Dashboard daraus und sag mir, welche Top 5 Kennzahlen muss ich mir angucken. Und der baut mir alles innerhalb von Sekunden, wo ich früher, als ich mit Amazon angefangen habe, wenn mein Chef einen paneuropäischen Report haben wollte, mit allen Umsätzen pro Ländern, und da saß ich 2 Tage dran, weil ich 36 Excel-Dateien runterladen musste. Ja.
Lieber Mike, vielen, vielen Dank für den Schwall an überragender Expertise zum Thema Amazon. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich habe viel gelernt. Manchmal kam ich mir bei Fragen ein bisschen laienhaft vor, aber ich glaube, es war eine runde Sache am Ende und Du hast uns dahin gebracht.
Das ist sehr schön. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit dir, Mario.
Und zum Abschluss der heutigen Folge mit Mike ein kurzer Hinweis. Wir haben ja heute wahrscheinlich viele E-Commercer, die zuhören aufgrund des Themas. Wir sind zwar gerade so ein bisschen im Endspurt oder Zwischenspurt zu unserer Konferenz in Mainz. Die hat jetzt nicht so viel mit E-Commerce zu tun. Das ist eher Online-Marketing. Die Leute, die von euch daran Interesse haben, die sollten natürlich auch nach Mainz kommen. Für alle anderen, ihr könnt aber auch schon wieder Tickets für den Summit kaufen. Nächstes Jahr, 10., 11. März oder 11., 12. März. Guckt mal unter omt.de/summit. Dort werden wir wieder einen ganz großen Schwerpunkt auf das Thema E-Commerce legen und Mike ist bei uns im Expertenrat, wird unter anderem federführend dafür sorgen, dass wir gute Vorträge vor Ort dort haben. Heißt, wenn ihr E-Commerce mögt und euch weiterbilden wollt und jetzt auf die K5 geht im Juni, dann solltet ihr auch im März zu uns kommen. Kauft euch jetzt ein Ticket, OMT Summit, ich habe es eben genannt, findet ihr auch in den Shownotes und ich freue mich, wenn ihr nach unserem geilen Erstaufschlag im vergangenen März nächstes Jahr dabei seid. Wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.